Hallo Daniel.
Hallo Thomas.
Rosit.
Rosit.
Was hast du?
Ich habe einen Dry Mai Tai, so habe ich den getauft. Das ist ein Mai Tai auf Campari-Basis. Ein bisschen leichter, aber auch ein bisschen bitterer.
Ah, geil. Ich habe, also mich überkam das dringende Bedürfnis nach einer heißen Schokolade.
Hey, das ist total verständlich.
Daniel, wir sind doch hip und trendig, oder?
Wir sind hip und trendig, aber kannst du wirklich sagen, dass du Thomas bist?
Also wir sind so hip, dass wir sogar diese Diskussion aufmachen. Sind wir vielleicht beide Deepfakes?
Sind wir Deepfakes? Sind wir andere, die durch unsere Gesichter hindurch sprechen? Ja.
Ah, ja. Wir gucken mal, wie sind unsere Hände modelliert?
Gar nicht schlecht. Wir haben beide 2x5 Finger.
Das ist schon mal vielversprechend. Ja, also heute geht es um KI, künstliche Intelligenz. Vielleicht sollten wir
So.
erst eine Folge über Intelligenz machen. Wir haben ja schon eine Folge über Idiotie gemacht, das muss reichen. Vielleicht
Wäre
kommen wir.
tatsächlich eine ganz interessante Idee, eine Folge über Intelligenz zu machen. Vielleicht ziehen wir die über künstliche Intelligenz mal vor, aber wir merken uns das mal, denn Intelligenz ist ja so ein auch vieldeutiger und viel geh- und missbrauchter Begriff, weswegen wir jetzt also schon bei dem zweiten Begriff unseres heutigen Themas ein bisschen vorsichtig sein müssen, wenn es um Intelligenz geht.
Aber künstlich ist nicht so sehr viel leichter. Vielleicht fangen wir doch mal so an. Wieso ist das überhaupt gerade so ein Thema? Also wir wissen natürlich, dass die technische Entwicklung gerade so ist, dass irgendwie KI eine große Rolle spielt. Also es ist de facto ein Diskursthema. Aber wenn man sich die Geschichte mal anguckt, wie kam es da überhaupt zu? Also wie kam man auf diesen Gedanken, dass man jetzt sowas braucht wie künstliche Intelligenz oder auch vielleicht die Frage stellt, ist sowas möglich wie künstliche Intelligenz? Also wo kommt das her, dass wir jetzt da sind? Denn es gibt ja nicht nur einfach die technische Frage, können wir irgendwelche Programme irgendwie gestalten, sondern dahinter steckt ja noch sehr viel mehr. Und da können wir doch mal ansetzen.
Ja, also ich denke, die Idee selber ist schon sehr, sehr alt. Die lässt sich zurückführen in die frühe Neuzeit, wenn man so will, also in die ersten großen Erkenntnisse und auch praktischen Erfolge, vor allem des mechanischen Bauens und des mechanischen Denkens. Wenn man ein ganz berühmtes Beispiel bei Descartes im Diskurs über die Methode, wo er sagt, wenn wir jetzt heute einen Apparat bauen würden, der also alles könnte, was ein Mensch könnte, könnten wir ihm also Menschlichkeit zusprechen. Und Descartes sagt, er müsse zwei Kriterien erfüllen, die er nicht erfüllen kann. Das erste Kriterium besteht darin, dass er Sprache auf die Weise verwendet, wie es der niedrigste Mann auf der Straße kann, wenn er auf irgendein Thema angesprochen wird. Das zweite
Turing-Test.
Kriterium, ja. Darauf kommen wir gleich. Das zweite Kriterium ist, dass Vernunft universalisierbar sein muss. Also Vernunft ist eben nicht an praktische Zwecke gebunden, sondern Vernunft ist sozusagen anwendbar auf alle möglichen Themen, in allen möglichen Methoden. Und der praktische Umgang, das technologische, das nutzenorientierte Denken, das ist eben nur ein Aspekt des vernünftigen Denkens, der vom vernünftigen Denken umfasst wird. Und das sind die beiden Kriterien, die Descartes nennt. Es gibt natürlich auch andere Gedanken schon zur Mechanisierung von Denken, von Raimundus Lullus bis Leibniz und anderen. Aber so richtig Fahrt bekommt das natürlich erst, als der Mensch in der Lage ist, Apparate zu bauen, die versuchen, bestimmte menschliche Handlungen nachzuahmen. Und so richtig Fahrt bekommt das, als das Militär davon Wind bekommt. Also es gibt zum Beispiel im 20. Jahrhundert die schöne Geschichte der Entstehung der Kybernetik, die damit beginnt, dass man Lu Flugabwehrkanonen bauen möchte, die die Eigenvibrationen der Bewegung sozusagen in irgendeiner Form durch Motoren ausgleichen muss und damit eine Art von Berechnung durchführen muss, indem die eigene Aktion sozusagen als Input wieder ins System zurückgeführt werden muss. da fängt es schon an, rückbezüglich zu werden. Und da fängt es natürlich an, dass man darüber nachdenkt, könnte man mit Servomotoren, also wenn man diese Idee von Servomotoren, die also irgendwie reagieren auf das, was als Input wieder hineinkommt, wenn man das formalisiert, könnte man dann nicht ein Computermodell des menschlichen Denkens erstellen? Und dieses Computermodell, das sind so die ersten Anfänge im 20. Jahrhundert dieses Denkens. Das ist so eine ganz uralte Idee. Norbert Wiener formuliert das aus und es wird in den ganzen kybernetischen Diskussionen immer wieder vorgebracht. Natürlich hat man auch eine bestimmte mechanistische Vorstellung davon, wie das Gehirn funktioniert. Und so neigt man ein bisschen dazu, das Gehirn zuerst mechanistisch zu interpretieren, um dann zu sagen, wir können Mechanik so zusammensetzen, dass sie wie das Gehirn funktioniert. Und in gewisser Weise ist das bis heute so. Man hat also zum Beispiel Modelle von Neuronen, die man nach einem bestimmten Modell, Computermodell des Geistes, das mit binären Strukturen arbeitet, mit Input, Output, Konzepten und so weiter, dass man so Neuronen konzeptionalisiert und dann aber sozusagen formale Neuronen baut, die so funktionieren wie die Gehirnneuronen. Also, und dann behauptet, ja, das ist ja, das entspricht einander. Dass man schon am Anfang sozusagen ein Computermodell des Geistes vorausgesetzt hat, das verschwindet dann ein bisschen und sorgt dann dafür, dass das leicht zirkulär wird. Aber das ist nicht das, was den Erfolg ausmacht. Dieser KI-Diskurs, der dann wirklich immer mehr an Fahrt gewinnt, anders als die Kybernetik, die ja ein viel weitergreifendes Programm war, das dann irgendwann in Computerwissenschaft, Kognitionswissenschaft, Kommunikationswissenschaft auseinanderbricht. Diese Sorge um künstliche Intelligenz, insbesondere ausgehend von dem Programm von Marvin Minsky, das beginnt schon Mitte der 50er Jahre, 1956, an der berühmten Dartmouth Conference, wo sich die großen Pioniere des KI-Denkens treffen. Und bis heute, muss man sagen, ist die KI-Forschung stark auf die Ideen dieser Pioniere zugeschnitten. Also sie orientiert sich nicht so sehr, was ganz erstaunlich ist, an der Philosophie, die ja durchaus auch was zur KI zu sagen hat, sondern sie orientiert sich an ihrer eigenen Tradition von Theorien, die natürlich philosophisch beeinflusst sind, die aber gleichzeitig zugedeckt werden von einer Überzeugung, einer geschichtsphilosophischen Überzeugung, dass der Fortschritt es schon richten wird, dass der Fortschritt dafür sorgen wird, dass man diese Probleme, die die Philosophen jetzt in so einer Art toten Nebenarm des Diskursflusses immer wieder benennen, dass die dann übermorgen auch schon wieder ausgemerzt sind.
Was
Insofern ist
bedeutet?
dieser KI-Diskurs 70 Jahre alt, über den wir nachdenken. Und jetzt die Antwort auf die Frage, warum ist das heute so wichtig? Weil wir in der Lage sind, erstens bestimmte Modellierungen von künstlicher Intelligenz herzustellen, die komplexer funktionieren als einfach nur Rechenmodelle, die irgendwie zum Beispiel geometrische Aufgaben lösen. Und weil wir zweitens in der Lage sind, Programme zu erstellen und zu programmieren, die sich auf eine Art und Weise verhalten, dass es so scheint, als würde ein Mensch reagieren. Das ist ein berühmter Test, der sogenannte Turing-Test, ein sehr populär verwendeter Test, den hast du ja gerade angesprochen. Alan Turing, auch ein KI-Pionier, hat das formuliert gesagt, also gewissermaßen künstliche Intelligenz bemisst sich daran, dass ich einer Maschine menschliches Verhalten zuschreibe, dass ich also gar nicht mehr unterscheiden kann, ist es eine Maschine oder ist es ein Mensch. Wenn man es ein bisschen differenziert, dann gibt es ganz unterschiedliche Definitionen von KI, also sich verhalten wie ein Mensch, die Fähigkeiten haben wie ein Mensch, rational denken wie ein Mensch, das ist schon eine ideellere Perspektive, und auf eine ideale Weise rational denken, anders als der Mensch, nämlich rationaler als der Mensch. Und von dort geht es dann in Richtung Superintelligenz. Und das ist so aktuell der Grund, warum KI wichtig ist, und natürlich den großen Schub hat es gegeben, dass so als letzten Punkt durch ChatGPT und die verschiedenen Large Language Models, die sozusagen darüber diskutiert und dann darin implementiert wurden und mit denen sich jetzt also auch jeder auseinandersetzen kann, der sich mit diesem Programm befasst.
Dabei schon mir zwei Punkte interessant. Erstens, die, wie man sagen, der Zusammenfluss von verschiedenen, ganz verschiedenen Strömen, nämlich bisschen Neurologie, bisschen Philosophie, Mechanik, Mathe. Also man muss ja eine Vorstellung von Denken entwickeln, die so präzise ist, egal ob sie stimmt oder nicht, aber sie muss so präzise sein, dass man den Gedanken haben kann, das können wir operationalisieren. Dann muss man sozusagen die mechanischen Mittel haben oder die tatsächlichen komputationalen Mittel, das irgendwie auch umsetzen zu können oder zumindest den Gedanken haben zu können, es umzusetzen. Man braucht die politische Motivation, es auch zu tun. Also da fließt ganz viel zusammen. Es ist nicht einfach nur irgendjemand, der jetzt gesagt hat, jetzt machen wir KI, sondern ein Zusammenfluss von ganz vielen Sachen, die auch immer noch da sind. Die Betonung der ideologischen Seite dieses ganzen Diskurses finde ich ganz wichtig. Also das kommt nicht nur aus einer bestimmten Ideologie, das ist auch begleitet von einer bestimmten Ideologie oder bestimmten Ideologien. Und je nachdem, wie man über KI spricht, ist man auf einmal in ganz unterschiedlichen Diskursen drin. Also ist das gut, ist das schlecht, ist das die banale Entscheidung. Und da muss man natürlich fragen, was wäre daran gut und nach welchen Kriterien und so. Aber da geht es schon los, dass die einen sagen, das ist ja toll, die anderen sagen, ist vielleicht nicht so toll. Warum ist das nicht so toll und so? Das heißt, da sind ganz viele Diskurse mit drin, nicht nur die der Machbarkeit der technischen, sondern eben auch der Sollbarkeit der ethischen, ganz,
Ja.
ganz banal zu unterscheiden. Das können wir gleich weiterverfolgen. Und was mir auch wichtig zu sein scheint, was du skizziert hast, ist, dass es bei der KI nicht nur darum geht, rechnen zu können. Das war, glaube ich, lange Zeit ein Bild von KI. Künstliche Intelligenz heißt, man hat Maschinen, die ganz bestimmte Aspekte von dem, was wir Intelligenz nennen, besser können als Menschen. Das ist aber nicht das Programm, sondern das Programm ist, irgendwas zu schaffen, was bestimmte Dinge kann wie ein Mensch. Und da gehören Rechnungen schon auch dazu, aber eben auch erkennen, Probleme lösen. Also alles, was wir mit Intelligenz verbinden, vielleicht auch noch mehr, je nachdem, wie weit der Intelligenzbegriff ist, und eben aber auch vielleicht besser können. Was bedeutet, das kann durchaus sinnvoll sein, die ganze Robotik in die KI reinzustecken, weil Menschen halt Sachen machen können wie Schrauben festziehen. Und das ist ein intelligenter Akt von einem verkörperten Wesen in gewissem Sinn. Und wenn man das auch schon unter sozusagen Intelligenzleistung verbucht, unter natürliche Intelligenzleistung, eben verkörperter Intelligenz, dann ist die ganze Robotik ein Teilgebiet der KI. Je nachdem, wie man das sehen will, ist KI also sehr weit. Es geht dann nicht nur darum, dass irgendwie diese kleinen Dinger hier irgendwie uns unsere Lieblingsplaylists irgendwie zusammenstellen, sondern um sehr viel mehr.
Ja, aber es geht eben auch darum. Also man könnte sagen, diese unterschiedlichen Hinsichten auf KI stellen ja auch unterschiedliche Ansprüche dar. Also ich würde sagen, der höchste Anspruch ist, eine Intelligenz zu schaffen, die genauso denkt wie der Mensch. Der geringste Anspruch ist, eine KI zu schaffen, die etwas so tut, dass ein Otto-Normalbürger, der nicht wirklich so drüber nachdenkt, annehmen kann, das sei so ungefähr wie das, was er auch macht. Ja, das sind so die Anspruchshaltungen. Und man könnte sagen, also der kommerzielle Bereich von KI, der stark betont wird, also gerade das Zusammenstellen von Playlists und so weiter, der wird eher bedient noch von noch einem niedrigeren Anspruch, nämlich einfach nur eine bestimmte zweckmäßige Handlung durchführen oder noch nicht mal eine Handlung, die impliziert nämlich jetzt ja schon Intentionalität, also impliziert schon das, was eigentlich zu zeigen wäre, sondern etwas durchführen, was zum Beispiel auf Trial and Error zurückgeht, auf Machine Learning, also auf die Frage, wie ein bestimmtes Suchsystem oder ein Analysesystem aus einer großen Menge von Daten eine sinnvolle Auswahl oder eine Auswahl entsprechend einer bestimmten Anforderung treffen kann.
Ganz kurz eine Klammer. Zum Machine Learning kann man immer wieder die Frage aufwerfen, wie stehen jetzt Machine Learning und KI zueinander? Soweit ich es verstanden habe, ist Machine Learning einfach ein Teil von KI, also ein Subset davon. Wir müssen es darauf nicht beschränken. Wir müssen auch die informatischen Details nicht besprechen. Aber wenn wir von Machine Learning reden, dann ist das eigentlich eine Form von KI, genau aus dem Grund, den du genannt hast, weil damit eine sehr begrenzte Aufgabe mit Hilfe von bestimmten Mitteln erreicht wird, die in Richtung, naja, halbwegs in Richtung Intelligenz gehen. Also eine gute Playlist zusammenzustellen, ist ja irgendwie auch eine Intelligenzleistung in bestimmten Sinn. Und wenn das durch die Mittel, die formalen Mittel des Machine Learnings passiert, dann ist das halt KI durch Machine Learning, aber ist nicht darauf beschränkt.
Ja, ich würde es noch ein bisschen differenzieren, würde sagen, KI ist eigentlich so der Umbrella-Term. indem man alle möglichen Ansprüche verbindet, sowohl die ganz geringen Ansprüche, die auch schon in Suchmaschinen verwirklicht sind, zum Beispiel, als auch eben die ganz hohen Ansprüche, also ein Denken, das wie das menschliche Denken oder sogar besser als das menschliche Denken funktioniert. Das heißt, man muss schon mal so ein Spektrum an Ansprüchen denken, wenn man KI denkt. Das ist nicht alles dasselbe Programm. Das zweite ist, es gibt ganz unterschiedliche Paradigmen. Das erste wichtige Paradigma war das logizistische Paradigma. Das ging sozusagen vom Top-Down. Man hatte ein Regelsystem und man hat sich das vorgestellt, menschliches Denken funktioniert idealerweise so wie die formale Logik oder die Mathematik. Und man hat also bestimmte Grundregeln, die anzuwenden sind und daraus ergibt sich dann die Grundlage des Denkens. Das ist natürlich ein Missverständnis. Menschliches Denken funktioniert nicht wie die formale Logik und die Mathematik. Sondern Formalisierung ist eine bestimmte Hinsicht, die natürlich analytische Einsichten ermöglicht oder analytische Urteile ermöglicht, die dann eben auch wahr sind. Aber sie macht auch Voraussetzungen, zum Beispiel, dass bestimmte inhaltliche Konzepte, die für uns sehr wichtig sind, die semantisch-semiotische Konzepte, sind einfach gar keine Rolle für das Denken spielen oder nur sekundär sind. Das ist also ein eher älteres Paradigma, würde ich sagen, das in einer Form des menschlichen Denkens die Grundform erblickt hat. Und das außerdem von Anfang an normativ funktioniert, also bestimmte Regelsysteme etabliert und das zugleich außerdem eben sagt, man könne das dann mit menschlicher Intelligenz gleichsetzen. Der Vorteil von solchen formalen Systemen ist, sie sind operationalisierbar, man kann sie in Programmen umsetzen. Der Nachteil ist, dass jede Regel eine Regel für etwas Bestimmtes ist. Das heißt, jede dieser Regulative, die normativ sind, also die eine bestimmte Handlungsregel angeben, sind eine Handlungsregel für einen bestimmten Vollzug. Und das widerspricht natürlich dem Universalisierungsproblem, denn ein bestimmter Vollzug ist eben nicht alle möglichen Vollzüge, sondern eben nur ein bestimmter. Selbst wenn ich Hunderttausende davon aneinanderreihe, sind es eben immer nur bestimmte, weil am Ende doch der Mensch das Programm schreibt und nicht die KI selbst. Selbst wenn man ihr das erlaubt, muss man die Parameter dann doch wieder so setzen, dass sie es in bestimmten Parametern tut. Das heißt, auch darüber lässt sich das Problem nicht lösen. Es gibt dann jetzt also zwei Paradigmen in der neueren Zeit, die das versucht haben, ein bisschen in Frage zu stellen. Dieses logizistische Paradigma, das so den Anfang bildet. Das eine ist das neurologische, was ich gerade schon angesprochen habe, das stark davon profitiert, dass Neurowissenschaften, Kognitionswissenschaften und Computerwissenschaften ganz viel Forschung miteinander betreiben. Allerdings ist das ein bisschen eingeschlafen. In den Nullerjahren hat man gemeint, man kann also in 10 Jahren das Gehirn erklären. 10 Jahre später haben Neurowissenschaftler gesagt, wir waren da vielleicht etwas vollmundig, hat doch nicht so gut funktioniert. Das Gehirn ist doch etwas komplizierter, als wir uns das gedacht haben. Kurzum, das neurologische Modell basiert eben auf einer bestimmten Modellierung von den Abläufen im Gehirn. Und es macht aber eine Sache anders. Es funktioniert nicht top-down, sondern es funktioniert bottom-up. Das heißt, es geht davon aus, und das ist schon eine Weiterentwicklung, dass es nicht ein Regelpool gibt, sozusagen, aus dem man sich bedient, sondern dass eigentlich das, was wir Intelligenz nennen, eher ein Emergenzeffekt von dezentralen Verbindungen sind. Also zum Beispiel
Was heißt
ein Neuron.
Emergenz? Kurz.
Emergenz, das erkläre ich jetzt. Ein Neuron in deinem Gehirn, das feuert einfach, das bekommt bestimmte Verbindungen. Er über bestimmte Verbindungen einen Input und dann gibt es sozusagen ein bestimmtes Energieverhältnis und darüber macht es einen Output. Du siehst schon, ich benutze diese Computermetaphern. Aber es selber weiß ja nichts. Es versteht auch nichts, sondern es macht einfach irgendetwas. Aber das Netzwerk von Neuronen und das Netzwerk von Netzwerken und diese Netzwerke, die sich wiederum vernetzen, ergeben im Gesamtzusammenhang Operationen, die so etwas wie diskursives Denken, Urteilen, Schließen und so weiter ermöglichen. Und die Idee ist, mit sehr einfachen Lebensformen anzufangen und zu sagen, wir bauen sozusagen ein neuronales Netzwerk, das, ja, weiß nicht, die Bewegungen eines einfachen Lebewesens steuern kann. Und bewegen uns in der Evolution sozusagen immer weiter nach vorne. Das ist so die Idee dieses neurologischen Konzepts. Die Emergenz ist dann eine Eigenschaft, die nicht sozusagen in den Operationen selber begründet liegt, sondern in dem Zusammenhang dieser Operationen. Das dritte Paradigma korrigiert auch etwas am logizistischen Ursprung. Es sagt nämlich, die formale Logik ist normativ, erstens, und zweitens ist sie binär. Das heißt, sie kennt nur wahr und falsch. Was sie zum Beispiel nicht so gut kennt und auch nicht so gut ausgearbeitet hat, obwohl es formal logische Modelle davon gibt, ist vielleicht. Oder man nehme an, dass etwas so ist. Oder ich mache eine Annahme, damit kann ich mal ganz gut fahren über 3, 4 Züge und dann muss ich sie aber wieder zurücknehmen. Dieses neuere Modell, das wird vor allem über Wahrscheinlichkeitstheorie, über korrigierbare Schlussfolgerungen, über Defeasible Reasoning und Bayes'sche Netzwerke gedacht, ist eigentlich ein epistemologisches Programm, das versucht, sozusagen dieses logisch-normative etwas aufzuweichen und es mehr dem ähnlich zu machen, wie wir schließen, wenn wir im Alltag mit Unbekanntem konfrontiert sind. Wir haben nicht vollständiges Wissen und wir haben nicht vollständige Informationen, also müssen wir Annahmen darüber treffen, die auch falsch sein können. Und insofern gibt es auch in der formalen Logik einen wachsenden Bereich, das Defeasible Reasoning untersucht, das also Kalküle untersucht, in denen Prämissen wieder zurückgenommen werden können und das also Modellierungen erlaubt, die unserem natürlichen Schließen sozusagen ähnlicher sind, als die formale Logik es ermöglicht. Trotzdem, das sind die drei Bereiche und du merkst schon, alle drei Bereiche sind daraufhin angelegt, mathematisierbar zu sein. Der logizistische Bereich ist mathematisierbar, weil es formale Logik ist. Der neurologische Bereich ist auch gewissermaßen formalisierbar, weil diese Neuronen eben so gebaut sind, dass man sie formal darstellen kann. Und auch natürlich Bayesian Wahrscheinlichkeitstheorie ist formalisierbar, wenngleich eher in ja, dezentralen Netzwerken oder asymmetrischen Netzwerken darstellbar. Also es ist eher eine Mischung aus Netzwerktheorie und mathematischer Wahrscheinlichkeitstheorie. Dennoch ist es alles mathematisch. Und wenn man sich jetzt demgegenüber die Herausforderungen ansieht, die an KI gestellt werden, dann sind das drei. Die erste Herausforderung ist Sprachverstehen. Nicht Sprachausgabe, so wie der berühmte John Searle-Aufsatz über das chinesische Zimmer, wo man etwas hineingibt, dann passiert da drin etwas und dann kommt was raus. Also nicht Sprachausgabe über ein Programm, sondern Verstehen. Ja, das, was passiert, wenn wir Sprache verstehen. Das zweite ist Kreativität. Kreativität ist ein ganz wesentlicher Ausdruck menschlicher Intelligenz. Und wie kann man das modellieren? Schwierig. Und das dritte ist natürlich menschliches Bewusstsein. Also Bewusstseinstheorien, die irgendwie versucht werden zu modellieren. Aber all das natürlich beinhaltet auch immer einen rückbezüglichen Aspekt. Kreativität auf jeden Fall, Verstehen auch und Bewusstsein ganz explizit. Und man kann Rückbezüglichkeit bis jetzt noch nicht formalisieren. Und insofern gibt es da eine kleine Gap. Und vielleicht im letzten Schritt könnte man dann sagen, das ist der Grund, erstens, warum die kommerziellen Anwendungen, die eher Anwendungen in bestimmten Praxen sind, vielleicht mehr im Vordergrund stehen als die Grundlagenforschung, weswegen wir also KI wiederfinden werden als einen Beiträger in bestimmten Programmen, in bestimmten Dingen, die uns nützlich sind, aber nicht unbedingt als eigenständig denkendes Sentient-Wesen. Das Zweite ist aber, dass diese Auseinandersetzung der KI-Forscher mit der menschlichen Intelligenz und das Ergebnis, dass es also eher ins Praktische geht, dazu führt, dass diese Grundlagenfragen eher ein bisschen in den Hintergrund treten. Ja, das heißt also, dass auch in der KI-Diskussion selber man sagt, das wird dann Ergebnis am Ende sein, man aber gar keine Vorstellung davon hat, was das eigentlich bedeuten soll. Und ich habe vorhin schon angedeutet, mit der Philosophie redet man eigentlich nicht so richtig. Also die Philosophie ist eher so, ja, da bezieht man so Ideen her, aber es gibt sozusagen keinen wirklichen Forschungsaustausch in dem Sinne, dass man sagt, die Philosophie kritisiert jetzt unsere Begriffe, unsere Voraussetzungen. Und ich denke, solange diese Auseinandersetzung nicht stattfindet, wird dieser KI-Diskurs sich darauf beschränken, eher so etwas zu schaffen wie, ja, eben nützliche Programme, die etwas tun können, was wir sozusagen damit eben wertig verbinden können. Aber von künstlicher Intelligenz sind wir damit noch sehr weit entfernt.
Ja, zugleich gibt es natürlich, ja, wie soll man sagen, amateurphilosophische Auseinandersetzungen noch und nöcher. Denn die drei Bereiche, die du angesprochen hast, Kreativität und Verstehen Und Bewusstsein sind ja Themen, die offenbar viele Menschen umtreiben, in vielerlei Hinsicht, teilweise auch aus existenziellen Gründen. Also wenn ich selber in der Kreativwirtschaft arbeite, stelle ich mir die Frage, wann und ob KI, sagen, ja, intelligente Kreativität an den Tag legen kann. Nochmal ganz anders, als wenn ich das aus dem Lehnstuhl mache. Also ich sage intelligente Kreativität, wenn man natürlich sagen kann, kreativ ist alles, was irgendwas neu konfiguriert, was halbwegs funktioniert. Und das tut KI ja schon. Also ich kann KI ja sagen, hier sind Zutaten, denk dir mal ein Gericht aus, was es noch nicht gibt, aber was irgendwie schmecken könnte.
Aber das ist einfache Kombinatorik. Vielleicht
Genau.
können wir noch einen Schritt weitergehen und sagen, ist das, was ChatGPT macht, nicht eigentlich schon KI? Also ganz viele, die sich mit ChatGPT beschäftigt haben, haben gesagt, oh Mann, das ist ja, das ist so, als würde man sich mit jemandem unterhalten. Und sie haben sofort angefangen mit ChatGPT denkt nach, ChatGPT hat gehandelt. Also sie haben sofort diese Begriffe benutzt, die man eigentlich für Menschen benutzt, aber nicht für Maschinen.
Wobei man
Wenn man
da
sich aber
sagen
klar
kann,
macht, dass, wenn man sich aber klar macht, dass ChatGPT eigentlich nur sozusagen ein Wahrscheinlichkeitsverteilungs-, also Modell ist von Sprache, insofern die Wörter in einem bestimmten Verhältnis zueinander stehen und natürlich über die unglaubliche Datenmenge an Trainingsdaten dann eben sozusagen ein mehr oder weniger passendes Modell davon hat, wie man in bestimmten Situationen auf bestimmte Dinge Sprache verwendet. Oder Sprache anwendet, auf bestimmte Weise Sprache anwendet, dann sieht man, ChatGPT ahmt eigentlich nur Verstehen nach. Dennoch erscheint es so, als wäre zumindest der Sprachaspekt geknackt. Und ich denke, da ist das philosophische Problem. Descartes hat gesagt, es müsste eine Maschine sein, die so reagiert wie der Mann auf der Straße. Man könnte sagen, wir können das schon mittlerweile so simulieren, dass das manche Leute überzeugend finden, das wäre aber eine Art Populum-Argument, also man müsste dann tiefer gehen. Universalisierbar ist das nicht, wenn man näher nachfragt, ist das Argument dann schon schief. Dennoch ist es eine Herausforderung, und zwar eine, die typisch philosophisch ist und die kritisch sein muss. Wir müssen den Leuten klar machen, dass das, was sie als Intelligenz erfahren, etwas ist, was möglicherweise gar keine ist, sondern nur auf ihrer eigenen Projektion und ihrem eigenen Unwissen beruht. Während das Erstellen von künstlicher Intelligenz, so wie sie Menschen besitzen, Intelligenz, wie Menschen sie anwenden können, Vernunft und Verstand, noch ganz weit entfernt ist und mit den aktuellen Mitteln überhaupt nicht dargestellt werden kann.
das bedeutet eigentlich, die Philosophie hat es, wenn es um KI geht, eigentlich mit dem typisch menschlichen Animismus zu tun. Also das ist das, was wir immer rausrechnen müssen, denn wir neigen ja auch dazu, nach,
Der Blitz, der
genau.
kommt von einem Gott,
Ja, ja,
ja,
ja. Oder
oder
wenn
die
es
Natur
raschelt,
reagiert auf meine Gefühle, ja.
genau, wenn es im Busch raschelt, dann ist es auf jeden Fall ein Säbelzahntiger. Und das ist vermutlich dasselbe. Na, wenn mir irgendetwas antwortet und das wirkt so wie Sprache, dann ist das halt Sprache. Und da müssen wir dann in das Chinese Room Argument nochmal einsteigen. Und wenn es halt so aussieht, als würde ChatGPT verstehen, was ich von dem Programm möchte, weil es so antwortet, dass es mir irgendwie sinnvoll erscheint, dann projiziere ich darauf eben Verständnis. Und die Philosophie hat also da nicht nur das theoretische Problem, dass es alles Begriffe sind, die unglaublich voraussetzungsvoll sind, sondern dass es ein Erleben gibt, ein pragmatisches Erleben von sowas wie Verstehen, was aber als Verstehen verstanden wird und so weiter. Deshalb bedankt
Vielleicht,
man sich bei ChatGPT und ist höflich.
ja, vielleicht noch ein zweiter Aspekt. Ich war auf einer Tagung zu KI, das war so eher so eine halbe Messe, würde ich sagen. Und dort hat jemand das Erstaunen geäußert, dass KI ja dabei helfen kann, den Arbeitsalltag zu erleichtern. Als ein Beispiel wurde genannt, die KI kann an den Mausklicks erkennen, ob ein Kollege psychisch krank ist. Man kann sich mal überlegen, welche Implikationen eine unkritische Begeisterung über eine solche, sage ich mal, sehr fragwürdige Einschätzung der Fähigkeiten von KI auf der Basis von bloß statistischer Verteilung und Korrelationsschlüssen auslösen kann, wenn man sie verallgemeinert. Was passiert, wenn wir KI einführen und wenn also Menschen unkritisch ihr Fähigkeiten zuschreiben und ihr auch Verantwortung geben, die sie gar nicht tragen kann und die sie gar nicht hat, weil sie KI verwechselt mit einer realen Intelligenz, die also diese Abwägungen treffen kann. Insofern stehen wir möglicherweise auch durchaus vor Veränderungen, die durchaus sehr problematisch in sehr kurzer Zeit werden können, weil es eben einen Mangel an Kritik gibt.
Ja. In diesem Sinne, redet mit den Philosophinnen und Philosophen und
Bitte.
Philosophinnen und Philosophen, setzt euch mit KI auseinander.
Und nicht nur positiv, nicht nur als Beitrag, sondern auch als Kritik. Alles Gute.
In dem
Cheers.
Sinne, Cheers.